Oder sie sind die, die Meister und Kinder herum sind und sie helfen ihnen, sie lehren sie gehorsam, dass man es also an andere Leute gibt, nicht nur wir selber und so weiter. Und das passt alles sehr gut auch in die Predigtserie hinein. Glauben beginnt zu Hause. Wir machen unsere 5 Predigten, verteilt über ein paar Monate, Gedanken, wie man den Glauben zu Hause leben kann. Und zwar nicht nur mit den Kindern, sondern ganz allgemein. Und es geht jetzt auch nicht um einen Aktionsplan, der heute Morgen anfängt und dann irgendwann fertig ist, sondern es geht eigentlich. Der Sinn ist eigentlich, dass es ein Thema ist, das unsere Überzeugung verändert, das unseren Lebensstil prägt. Es geht um Erneuerung heute. Also ganz allgemein, nicht nur heute, allgemein um Renovation. Und klar, gerade vielleicht auch Männer denken da häufig an Häuser bauen, Häuser renovieren. In dieser Predigtserie reden wir über Renovation, aber nicht über so eine, sondern um die Erneuerung der Lebenshäuser in Christus, mit Christus im Zentrum. Und wenn ich jetzt von Häusern rede, heute, aber nicht nur heute, dann ist mir etwas wichtig. Es geht nämlich nicht nur um Ehepaar mit Kind. Wenn die Bibel von Häusern redet, dann redet sie von Lebenshäusern. Und das sind alle die gemeint, die unter einem Dach leben. Und ich vermute, das sind die meisten von uns, oder? Nehmen wir es mal schwer an. Das heisst also, dass sowohl Ehepaar mit und ohne Kind angesprochen sind. Einzelpersonen, Senioren, eigentlich wirklich auch Junge sind eigentlich alle angesprochen. In der Schweiz verfügen wir über recht viel Fachwissen, wenn es darum geht, Bauten zu erstellen oder zu renovieren. Aber ich habe ein bisschen den Verdacht, dass wir doch eher wenig Fachwissen haben, wenn es darum geht, Familie zu bauen, Lebenshäuser zu bauen mit Jesus im Zentrum. Und da rede ich jetzt von der Schweiz insgesamt. Und nicht nur in der Schweiz, in Amerika haben wir eine Umfrage gemacht, in den Gemeinden, also in Freikirchen, und man hat unter anderem 3 Fragen gestellt. Das sind die 3. Die erste heisst, wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihre Mutter als sehr christlich? Also, könnte das auch Freikirchen gewesen sein wie mir? Was denken Sie, das haben Sie gesagt? 48%. Wie viel Prozent der Jugendlichen betrachtet ihren Vater als sehr christlich? Sind es echt mehr oder weniger Prozent? Weniger? 23%. Wie viel Prozent der Jugendlichen haben in der Familie entweder Familienandachten gehabt oder Gebet oder Bibel lesen? Oder heisst nicht und, oder? Wie viel Prozent? Nein, ein bisschen mehr sind es. Ich meine, das Gebet vor dem Essen gehört auch dazu. Eigentlich ist es ein bisschen wacker, oder? Aber 27%. Und jetzt kann man die Zahlen von 2 Seiten anschauen. Man kann es mal positiv, ist immer gut, positiv anfangen. Man kann sagen, 48% von der Jungen, von den Kindern haben eine Mutter erlebt, die sie überzeugt haben. Wo sie haben sagen, mal die lebt den Glauben, da merkt man etwas. Aber die andere Seite ist die, dass 52% oder, von den Müttern oder 77% von den Vätern, und das finde ich besonders verrückt, 77% von den Vätern haben es entweder nicht gemacht oder nicht geschafft. Ich muss auch Kinder anschauen, vielleicht, ja, aber gleich. Also ich denke, so verrückt viel würde es nicht verändern, wenn wir jetzt Kinder berücksichtigen in der Situation, was das gesagt haben. Also es sind enorm viele, die nicht überzeugt worden sind, gemäss dieser Umfrage. Jetzt denken wir vielleicht auch gut, Amerika ist weit weg, nicht? Weit weg. Jetzt in der Schweiz hat es Untersuchungen gegeben und die sind eigentlich fast noch schlimmer. Die haben gezeigt, dass 70% von allen Kindern, von Gemeinden, von Freikirchen, nach dem Unti-Abschluss Gemeinde und den Glauben verlassen. 70%. In Amerika sind das weniger. Die Umfrage hat es nämlich auch gemacht, sind weniger. Aber die haben dort, aufgrund von dieser, ich weiß nicht, sind es über 50%, und die haben so eine Krise bekommen in Amerika, dass sie gesagt haben, wir müssen etwas machen, das geht nicht, wir müssen aktiv werden, wir müssen unbedingt alle Hebel in Bewegung setzen, dass unsere Kinder nicht so viel davon gehen und in die Welt raus und verloren gehen. Und dann haben sie das Programm auf die Beine gestellt, Orange, das hat unser jüngstes Team hat das jetzt auch kennengelernt, wo es darum geht, wie können Eltern und Gemeinden noch mehr zusammenarbeiten, das Miteinander. Und ich habe das auch kennengelernt schon und ich denke, das ist gut, dass wir das vielleicht punktuell ein bisschen dort und da anschauen. Aber 70%, die gehen, wenn sie sterben, sind sie verloren, ewig verloren. Schaut mal, das sind von 10, 7. Ist das nicht verrückt? 10 Kinder können wir 16 Jahre lang prägen. Mit Sonntagsschule, mit Jungschar, mit allem Möglichen. Daheim hoffentlich prägen. Und dann nach 16 Jahren sagen 7 von 10, nein, danke, es langt mir. Und sie wählen lieber die Welt und Jesus ist nicht so wichtig. Und wenn sie sterben, gehen sie ewig verloren. Das ist die größte Katastrophe, die es für die Freikirchen überhaupt geben kann, überhaupt für die Gläubigen. Und darum brauchen wir eine Erneuerung. Das ist der Punkt. Darum brauchen wir, und nicht nur die FG Bülach. Eigentlich in der ganzen Schweiz bräuchten wir eine Erneuerung. Aber wir fangen jetzt da an, wenn wir zu Bülach sind. Und nochmal, die Sache geht nicht nur die Familie an. Unbedingt. Wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen. Und auch die Einzelpersonen, auch die, die keine Kinder haben, die können mithelfen, die können mitdenken, die können mitprägen. Und in der Predigtserie geht es um 5 Bereiche, die man besonders ermutigen will. Also, die Gefahr besteht ja manchmal, da haben wir das Gefühl, jo, jetzt höre ich alles, was ich falsch mache. Das ist eigentlich nicht unbedingt die Absicht, sondern es ist mehr ein Aufzeigen und eine Hilfe. Man möchte eine Hilfestellung, eine Ermutigung, wie könnte man es vielleicht besser machen. Aber dazu muss man den Mut haben, auch anzuhören, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm wird, weil sonst kann man es ja nicht besser machen. Ich meine, wenn ich zum Arzt gehe, muss ich auch riskieren, dass er mir eine Diagnose gibt, die jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber er kann mir dann vielleicht helfen mit dem Medikament. Und so sehen wir es vielleicht auch ein bisschen in die Richtung. Die 5 Bereiche möchten wir anschauen, die Erneuerung des Hauses, die Erneuerung der Familie, die Erneuerung des Kindes, die Erneuerung der erweiterten Familie und die Erneuerung der Gemeinde. Und wir sind heute beim ersten Thema, die Erneuerung des Hauses. Und ich möchte aus dem Josua 24 mal zuerst die ersten 5 Verse lesen. Josua 24, Verse 1 bis 5. Da steht, und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter und seine Aufseher, und sie traten vor Gott. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams, und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Das war, bevor Gott der Abraham berufen hat. Sind sie irgendwo gewesen, weg vom Schuss, und haben fremden Göttern dient, also in Ur, Chaldea sind sie gewesen. Und dann heisst es weiter, und ich, Gott, nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Und ich mehrte seine Nachkommenschaft und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Und dem Esau gab ich das Gebirge Seir, es zu besitzen. Jakob aber und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten. Und ich könnte es noch weiterfahren. Er erzählt jetzt noch verseweise, was Gott alles gemacht hat für sein Volk. Wie er es umsorgt hat. Was er gut gedacht hat über das Volk. Und wie es ihm wichtig ist. Und der Hintergrund von dem Text ist der, dass Israel nach einer langen Wüstenwanderung, nach 40 Jahren Wüstenwanderung, sind sie endlich im verheißenen Land Kanaan angekommen. Haben sie gewusst, sie hätten es eigentlich schon nach 2 Jahren können haben. Aber sie haben ihnen nicht vertraut. Und darum haben sie nachher 38 Jahre lang in der Wüste rumlaufen. Ich habe mir überlegt, stell dir das mal vor. Ich meine, die hätten die ganze Strecke innerhalb von ein paar Monaten zurücklegen können. Die ersten 2 Jahre haben sie gebraucht, um auch die Stiftshütte zu bekommen, das Gesetz zu bekommen, alles aufzubauen. 2 Jahre, also länger, also ganz kurz, also ein paar Monate, wäre die Idee gewesen, so lange können sie nicht fertig. Und sind 38 Jahre lang quer, kreuz und quer, durch die Wüste da, dann rauf, dann runter und haben alles mögliche erlebt. Das ist eigentlich ein Nomadenvolk geworden in dieser Zeit. Und endlich hat Gott dann das dort so geführt, sie haben das Land können einnehmen. Nach ein paar Jahren haben sie es dann auch umgesetzt gehabt, also leider nicht ganz, aber zu einem grossen Teil. Und der Josua war jetzt seit 100 alt, war 110 Jahre alt gewesen, hat lang das Volk geführt gehabt, als Nachfolger von Mose. Und dann, ein letztes Mal vor seinem Tod, hat er das Volk zusammengerufen. Die Hauptleiter, die Stammesführer und einfach die Vertreter vom Volk und ganz viel Volk steht dabei gewesen. Und dann hat er ihnen sein Vermächtnis weitergegeben. Und was hat er ihnen gesagt? Das ist ein enorm entscheidender Moment, oder? Was sagt man? Das heißt das Wichtigste, das heißt nicht mehr Detailsachen. Und er hat angefangen und hat sein Volk daran erinnert, was Gott alles Gutes getan hat an diesem Volk. Dass er sich erbarmt hat und aus dem Land Ur, aus der Götzendienerschaft, einen Abraham rausgerufen hat. und hat ihn zu einem gläubigen Mann gemacht. Dass er ihm viele Nachkommen geschenkt hat und hat ihm ein Versprechen gegeben, Abraham, dir und deinen Nachkommen gebe ich ein wunderbares Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann, nach diesen vielen Jahren, hat er das Versprechen umgesetzt. Und sie haben dann keine Finde mehr gehabt. Sie sind endlich daheim angekommen. Sie haben ein eigenes Land gehabt. Und schaut, jetzt haben wir vor 40 Jahren geredet. Vor diesen 40 Jahren Wüstenwanderung sind es 430 Jahre als Sklaven in Ägypten. Gut, am Anfang sind sie keine Sklaven, aber dann gleich mal geworden. Sie haben 430 Jahre lang sich gesehnt nach dem eigenen Land. Nach 40 Jahren lang in der Wüste. Und endlich haben sie das Land gehabt. Sie haben Nahrung gehabt, sie haben genug Kleider gehabt, sie haben Wohnung gehabt, also Häuser, Wohlstand. Es hat ihnen nichts gefehlt. Finden sind eigentlich nicht mehr da gewesen. Es hat ihnen nichts gefehlt. Aber der Josef hat gewusst, das ist jetzt ganz heikel. Das ist ganz heikel. Wisst ihr warum? Ja, weil sie Gott nicht mehr gebraucht haben eigentlich. Sie haben es ja gut gehabt, sie haben Wohlstand gehabt. Und wie schnell kann in so einer Situation das Materielle wichtiger werden als Gott selber? Und das hätte fatale Folgen, wenn das Materielle wichtiger wird als Gott. Für sie selber und auch für die Kinder. Und ich habe mir überlegt, eigentlich geht es uns heute ganz ähnlich. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir leben in einem verheißenen Land, Schweiz, wo Milch und Honig fließt. Also, machen wir ganz ehrlich. Ich meine, die Schweiz ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes in der Welt. Sogar in Europa. Und nicht, weil wir nicht in der EU sind, sondern ganz allgemein. Also so ein besonderes Land. Und wir können so dankbar sein, dass wir so ein höchstes Niveau haben am sozialen Leben. Dass so, ja, der Wohlstand da ist. Wir haben genug, mehr als genug zu essen. Wir haben Kleider. Also wir haben so viele Kleiderläden, wie wir gar nicht. Also das ist enorm. Und wir haben tolle Häuser. Wir haben alles, was braucht. Materiell geht es uns gut. Und das ist ein Segen. Da können wir dankbar sein. Und gleichzeitig ist es auch heikel. Weil wir sind so beschäftigt mit all dem, was wir haben, dass wir in Gefahr stehen, oder muss ich sagen, wir haben es schon, die geistliche Seite zu vernachlässigen, die geistliche Seite vom Leben zu vernachlässigen. Und ich glaube wirklich, es ist keine Gefahr mehr, wir sind schon mit drin. Schaut, im Prinzip ist es ja nur schon, ja, dass wir so viel haben, wo wir uns können beschäftigen und können verlängerte Wochenende machen und alles Mögliche. Und ich mag das den Leuten ja gönnen. Was ich einfach schade finde, wenn die geistliche Seite vernachlässigt wird, wegen dem. Und das ist auch das, was im Prinzip hinter dieser Botschaft von Josua steht. Und darum brauchen wir Erneuerung. Und in dieser Botschaft vom Totenbett gibt jetzt der Josua seinem Volk und auch uns ganz wertvollen Impuls, der uns helfen könnte, dass wir bis zum Schluss durchziehen können. Dass wir eben nicht einseitig werden, nur ein bisschen gläubig sind wir schon und so, sondern wirklich durchziehen. Und der erste, oder er zeigt in dem Kapitel eigentlich drei Schlüssel auf. Drei Schlüssel für die Erneuerung. Und der erste Schlüssel heisst Erinnerung. In diesen 13 Versen, den ersten 13 Versen, sagt Gott 19 Mal, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht, ich habe für euch geschaut. Und 19 Mal wird gesagt, dass Gott der Handelnde ist. Und dass er das und das gemacht hat. Und warum erzählt der Josua das alles seinem Volk nochmal? Das wissen sie eigentlich. Schaut, da sagt er, schaut, ihr Lieben, das ist mein Vermächtnis für euch. Ich flehe euch an, hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber in dem Sinn, bitte vergesst nie, was Gott für euch getan hat. Nie. Und wenn es euch noch so gut geht, dass mit dem steht und fällt alles, der ganze Segen, steht und fällt mit dem Wissen und dem daran denken, was Gott gemacht hat. Und nicht, was du alles gut hast. Und vor lauter Frieden, Freude, Eierkuchen sollen sie den Geber von all dem Guten bitte nicht vergessen. Und darum hat er den Israeliten das nochmal ganz deutlich in Erinnerung gerufen. Oder so an einem ganz wichtigen Moment von seinem Leben, nämlich am Schluss. Dass sie das nicht vergessen. Und er hat ihnen wie will er in Erinnerung gerufen, schau, das ist dein Gott, was er für dich gemacht hat. Und das wird er für dich tun. Nicht nur Vergangenheit, sondern er wird dein Segen geben. Wenn du bei ihm bleibst, er wird dich segnen. Und er wird dich stärken. Und wie sieht es bei uns aus? Wie ist es bei uns im Blick auf den Wohlstand? Was ist uns wichtiger, der Wohlstand oder der Geber vom Wohlstand? Und das sagt man vielleicht so ganz, ja klar, Jesus. Aber mal wirklich, wenn man so zurückschaut in unser Leben, die letzten paar Wochen, was ist uns wichtiger? Was bringt uns mehr in Bewegung? Jesus oder dass wir unseren Wohlstand erhalten mit allen Mitteln oder ausbauen. Und ich denke, es ist ja so, wir leben in einer Kultur, wo es normal ist, dass man ständig knapp an Zeit ist. Oder? Das ist ja ein normales, gewöhnen wir uns auch daran. Also, ich denke, wer keine Zeitnot hat, der soll nicht aufstehen, aber der wäre ein Exot, oder? Also ich fände es super, wenn es mir das Glück gäbe. Wie viel haben wir Zeitnot? Überall hört man, dass es Zeitnot ist. Und darum muss ich euch sagen, ich habe letztes Mal bei meiner Unti-Vorbereitung habe ich gesehen, im Schnitt in Deutschland schaut man fast 4 Stunden Fernsehen pro Tag. Also in der Schweiz wird es gleich etwa gleich sein, oder? Es ist ja wahnsinnig. Jetzt haben wir so eine Zeitnot, aber gleichzeitig haben wir so viel Zeit zum Fernsehen schauen. Gut, vielleicht sind wir ein bisschen drunter, aber auch wenn es 2 Stunden sind pro Tag, ja, weil ich so viel Stress habe. Das in der Stube mich. Muss ich echt sagen, das ist erst du mich vor allem. Ja, ist ja gleich, aber einfach. Und also ich würde das nicht absprechen. Wir haben wirklich viel. Wir haben wirklich zum Teil enorm viel. Und die Tage sind übervoll. Gerade vor allem bei denen, die so aktiv sind, oder? Da hat man so viele Ideen und so. Und das ist ja gut, grundsätzlich. Aber, sind wir mal ehrlich, was fällt als erstes weg im Alltag, wenn ich zu viel habe, wenn ich Stress habe? Mit was streiche ich? Ich behaupte jetzt einmal, ich glaube, oftmals sind es Zeiten mit Jesus. Mit unserer Nummer 1. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist jetzt also ein enormes Paradox, ein Widerspruch. Wenn doch Jesus mein Nummer 1 ist, wenn er das Wichtigste ist im Leben, dann tue ich doch sicher dort anfangen abstreichen, wenn es hart wird. Dann muss ich doch jemand anderen abstreichen. Also ich sage nicht, dass es einfach ist. Und ich will dann niemanden anklagen. Aber es ist wie so, vielleicht ein bisschen feststellend. Ist das, also wenn es so ist bei uns, dann müssen wir doch sagen, hey Moment, aber jetzt stimmt etwas nicht mehr. Wenn doch das Nummer 1 ist, fange ich doch nicht beim Nummer 1 abstrich, sonst ist doch nicht mehr das Nummer 1. Ich denke an einen Verliebten zum Beispiel, ich hätte es ja Verliebte unter uns, wäre schön. Denen muss man nicht sagen, wo sie mit Prioritäten setzen, damit sie genug Zeit haben mit ihren Anbeteten. Ich meine, wenn sie den Tag keine Zeit haben, nehmen sie halt, hat es noch Nacht, ist lang, oder? Und dann kann man sich sogar auch ein bisschen auf Schlaf verzichten und am nächsten Morgen ist man müde, sieht nicht so lange, aber ist gleich. Oder? Die machen es uns vor. Und irgendwie haben wir uns wieder daran gewöhnt, dass Jesus sagt ja nicht viel, oder? Wenn wir streichen bei ihm, ist er wieder da, schön lieben und nimmt dich wieder neu und so. Und irgendwie ist es wie normal. Und vor allem, dass man sich daran gewöhnt hat. Und Folge von dem Ganzen, also nochmal, ich würde nicht anklagen. Ich würde nur probieren, in den Spiegel anheben. Und wenn ihr euch nicht drin seht, dann ist es wunderbar. Dann betrifft euch das nicht, dann ist auch gut. Aber vielleicht hat es Einzelne, die das betrifft. Und Folge ist jetzt unausweichlich. Wenn es das betrifft und wir jetzt streichen, und da habe ich jetzt das Fragezeichen gemacht, haben wir Gott vergessen? Und ich muss eigentlich sagen, ja, dann haben wir Gott im Alltag vergessen. Dann haben wir seine Gegenwart vergessen. Wir haben seine Zusagen vergessen, was er uns da schenkt und will geben. Und ich denke, das ist dann wie wenn ich unter der Woche vergesse, dass ich eine Kiste voll mit Gold habe. Das war immer so mein Traum als Bub, oder? So eine Goldschatzkiste mit mega Goldstückchen und die leuchtet. Und jetzt haben wir die. Und das ist, wow, und wir vergessen es. Montag bis Samstag, wir vergessen das, wir denken nicht daran, wird Sonntag, ich habe ja eine Kiste voll Gold. Sag mal, Roni, ich habe gar nichts ausgegeben diese Woche, nächste Woche dann, oder ich habe ja viel Geld. Dann wird es Montag, ich vergesse es wieder. Vergiss, ich habe die Kiste vergessen, wird Sonntag, ich habe ja die Kiste mit Gold. Also das ist doch komisch, das würde einem nie passieren. Und manchmal geht es mit Jesus so, dass man vielleicht einen Tag lang lebt und gar nicht an Jesus denkt. Oder vielleicht sogar mehrere Tage. Wir vergessen unseren Goldschatz. Und ich glaube, das ist eine Folge von dem, oder wenn man die Prioritäten verschiebt. Und so tut man sich wie distanzieren. Und dann bewegt einem Jesus nicht mehr. Wenn man nicht mehr an Jesus denkt, dann bewegt er einem auch nicht mehr. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist ein bisschen mühsam. Wir wollen nämlich bewegt werden von irgendetwas. Und dann suchen wir sich halt etwas anderes. Nicht offiziell und bewusst, aber unbewusst. Irgendetwas muss uns bewegen. Und dann ist es halt etwas anderes. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Auf das von unseren Kindern. Auf das von den nachfolgenden Generationen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht, und wahrscheinlich ist es sogar so, dass darum Christenheit in der Schweiz nicht mehr bewegt, weil sie Gott im Alltag vergessen hat. Und es einfach so hinnimmt. Einfach so hinnimmt. Und darum brauchen wir eine Erneuerung. Und der Weg von der Erneuerung führt zuerst zurück zu der Erinnerung. Erinnerung, was hat Gott für mich gemacht? Was ist er für mich? Und ich möchte euch mal sagen, schaut, Gott, der ewige Gott, der, was schon vor 100 Millionen Jahren gegeben hat, der hat sich Mühe genommen und hat dir, jedem Einzelnen, ganz persönlich einen Brief geschrieben. Einen langen Brief. Eine Bibel ist ein Brief an dich. Zum Teil ein bisschen sehr direkt und schonungslos, zum Teil enorm liebevoll. einen Brief für dich. Und er hat den Brief schon über, ja, das war Kunst, den er geschrieben hat, über Jahr, viele Jahre rein, und hat den Brief beschützt und bewahrt, dass er dich kann ansprechen und sagen, du mein geliebter Kind. Und dass er dir seine Liebe kann zeigen. Er will dich ansprechen. Schau, mach heute ein SMS schicken, oder? Das ist auch gut. Das ist nicht ganz so persönlich. Aber ein persönlich, oder man kann eine Mail schreiben. Ich bin eher ein Mailer als von Hand schreiben, finde ich obermühsam. Und Gott hat uns einen persönlichen Brief geschrieben für uns. Und sogar von Hand, nicht vom Computer. Also jetzt ist es auf dem Computer. Und das ist Gott. Und Gott ist derjenige, zum euch einfach nochmal sagen, wer das ist, der sich sein geliebter Sohn vom Herz gerissen hat und ihn in den Tod gegeben hat, damit er uns kann retten von der Verlorenheit. Und wisst ihr, was das heisst, können wir uns gar nicht vorstellen. Dass Gott, der immer mit seinem Sohn zusammen war, hat ihn sich vom Herz gerissen und hat dann die ganze Sündheit auf sich nehmen lassen. Die Sünde der Menschen. Und Strafe tragen lassen. Und er hat zugeschaut zum Himmel, wie es in so einem Kreuz gehangen ist. Er hat zugeschaut, wie sie ihm vorher noch die Nägel durch die Hände durchgeschlagen haben, wie sie ihn ausgepeitscht haben, wie sie ihn angespeitzt haben. Und wie er qualvoll vertrocknet ist und verblutet ist. Er hat zugeschaut, wie das passiert ist. Und hat ihm das Herz verrissen. Das ist Gott. Weil er gewusst hat, es gibt keinen anderen Weg. Ich brauche ein vollkommenes Opfer, um die verlorene Menschheit zu retten. Und Gott ist bereit, dir alle Sünden zu vergeben, dein Leben völlig neu zu machen, wo du zu ihm umgekehrt bist, wo du ihn angenommen hast. Und ich hoffe, du hast das gemacht. Weil es lohnt sich derart. Ein Gebet und man hat den grössten Reichtum, den grössten Schatz, den es überhaupt gibt. Und dann ist es dass der Gott, der nichts unmöglich ist. Es ist der Gott, der dir in einer verzweifelten Lage helfen kann. Einerseits hilft er vielleicht manchmal durchs Durchtragen, und es wird nicht besser. Und manchmal hilft er in dem Sinn, dass es vielleicht auch besser wird und er das Umfeld wirklich verändert. Er tröstet, schenkt neue Kraft. Er kann auch Ehen neu machen. Über Verstand aus kann Ehen neu machen. Und jetzt habe ich nur ein paar ganz wenige Sachen gesagt, wer Gott ist. Und wie stark bewegt dich die Erinnerung daran? In deinem Alltag. Wie sehr erinnert ihr euch auch als Familie an das Ganze? Schaut nicht nur als Einzelpersonen, wenn wir Gott Raum geben, sondern auch als Familien. Also Einzelpersonen innerhalb der Familie. Jedes für sich ist auch mal gut, oder? Jedes im Zimmer oder in der Stube. Aber auch miteinander. Ehepaar, miteinander. Befreundetpaar, auch miteinander. Und vielleicht ist heute der Moment zurückzukommen zu dieser Entscheidung, zum Entscheidenden. Und die Erinnerung ist schon mal der Schlüssel zur Erneuerung. Und der zweite Schlüssel heisst Entscheidung. Entscheidung. Und ich möchte da wieder ein paar Vers lesen aus dem Kapitel Vers 14, 15. Da heißt es: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch, wem ihr dienen wollt. Und jetzt gibt es eine spannende Auswahl. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Super Auswahl, oder? Wenn man nicht Gott dient, dann hat man die Auswahl. Und dann sagt er, ich habe mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Der Josua stellt da die Frage an seinem Volk und er stellt sie auch uns. Wem wollt ihr dienen mit unserem Leben? Mit eurem Leben? Wenn wir uns öffnen, von wem wollen wir uns bewegen lassen? Und der Josua sagt zwei Optionen. Die erste Option ist der Götter von dieser Welt. Und das könnte Materialismus sein, das kann Geld sein, Macht, oder? Dass man vielleicht im Beruf das richtig geniesst, man hat einen Einfluss, man hat etwas zu sagen. Wenn so ein Gott kann sein, ein Genuss, dass man ständig geniessen und Fun und Action und so. Anerkennung, also es gibt so viele Götter. Natürlich gibt es auch Okkultismus mit Esoterik und alles. Und schaut, jetzt ist es so, dass die Götter, die tun uns in aller Regel enorm auf Trab halten. Also wenn man auf dem Weg reitet, dann tun die uns auf Trab halten. Und wir sind Getriebene. Und ich denke, das müssen wir uns unbedingt mal hinterfragen. Bin ich ein Triebener? Einer, der getrieben ist? Einer, der den Eindruck hat, ich bin immer wieder im Hamsterrad und es trüllt und trüllt und trüllt und ich... Steig doch aus. Wieso steigst du nicht aus? vielleicht bist du ein Triebener, vielleicht steigst du rum und aus. Und vielleicht muss man sich mal das ganz vor Augen führen. Ja, was ist die Wahrheit, die geistliche? Vielleicht bin ich da in der falschen Option hinein. Weil wenn man so lebt, so trieben lebt, dann ist man eigentlich ein moderner Sklave. Das ist nicht so toll. Ein Triebener ist wie ein Sklave, der sich abkrampft und sich von anderen bestimmen lässt. Der Josua hat noch eine zweite Option erwähnt. Das war ja die erste, die er da gesagt hat. Dem einen und wahren Gott dienen. Das hat er selber gemacht. Dem dienen, der uns besser kennt als irgendjemand. Dem dienen, der will, dass wir als Berufene leben und nicht als Triebene. Das ist ein riesiger Unterschied. Ein riesiger Unterschied. Ein Berufene, der tut Sachen, weil er weiss, Gott will das von mir. Und ich habe einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag von Gott, ist vielleicht auch indirekt, dass nicht immer das gerade an einen Zettel vom Himmel kommt und man sagt, du, jetzt kannst du das und das, kannst du dem anrufen, das kommt manchmal nicht, aber dass ich grundsätzlich weiss, das gehört zu meinem Auftrag. Ich bin von Gott beauftragt und ich tue das für ihn und es hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Vielleicht hat man als Berufene auch viel los. Wahrscheinlich sogar. Aber es hat Sinn und es ist erfüllt. Und schaut, heute Morgen hat etwas nicht geklappt mit einem Film, der nicht auf dem Computer war. Ich musste nach Hause rennen, so 9:30 Uhr. Ui, ich hatte ein Kitz, sage ich euch. Und unterwegs habe ich gedacht, hey, hallo, bist du jetzt eigentlich ein Berufener oder bist du ein Triebener? Rennst du wegen dem Film da, dass es ja kommt? Und dann unterwegs habe ich gedacht, nein, ich bin ein Berufener. Und ich hatte innerlich mega Hektik und Anspannung. Und ja, ich bin ein Berufener, jetzt komme ich halt spät ins Gebet, Punkt. Habe ich zwar überhaupt nicht gern, weil es ist mir mega wichtig. Aber ich muss mir überlegen, ich bin berufen. Also, jetzt ist es halt so, Gott hat es scheinbar so wollen. Und jetzt bin ich berufen. Und habe mich ein bisschen entspannen. Nicht ganz, aber ein bisschen. Es war ein bisschen besser gewesen. Und das ist uns wichtig. Schaut, ein Berufener tut Sachen, weil er weiss, er macht es für Gott. Und etwas ist, das, was man erkennt. Wir sind immer, also der Luther hat gesagt, wir sind immer Berittene. Also irgendjemand hockt uns immer auf, entweder ist es Gott, wo wir ihm dienen, oder es ist irgendjemand anderer. Also Satan oder irgendein Götz. Also wir können nicht ohne jemanden auf dem Rücken sein. Jemand rettet uns. Und das ist eigentlich der Punkt, wo das Josua eigentlich auch aufgreift. Und darum lassen wir lieber Jesus auf den Rücken. Weil er beruft uns. Und die Frage ist jetzt, wem willst du dienen? Für wen willst du dich einsetzen mit deinem Leben? Gott hat uns alle nur ein Leben gegeben. Und für wer willst du dienen, wenn du mal in der Ewigkeit vor Jesus stehst? Was willst du sagen? Herr, schau, das ist mein Leben, ich habe es für dich eingesetzt. Oder sagst du, ja, vielleicht ein Drittel oder ein bisschen oder gar nicht. Also ich will Jesus dienen. Mit meinem Leben, das ich kann. Und ich möchte mir Mühe geben, dass möglichst jeden Tag in der Ewigkeit wieder gefunden wird. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht, aber ich gebe mir Mühe, möglichst so zu leben, dass Jesus sagt, ja, du hast für mich gelebt, du hast mir gedient. Und das sind die beiden Optionen, wie wir da sehen. Eine dritte gibt es nicht. Entweder oder, wir sind Berittene. Also zwei Wege, eine Entscheidung. Die liegt bei dir. Und ich möchte so Mut machen, entscheide dich ganz bewusst. Ich will am Herr dienen. Ich will als Berufener leben. Und wenn ich als Berufener lebe, dann wird mein Leben sinnerfüllter. Und es wird auch fruchtbar, es wird freudiger. Und du blühst auf, auch weil du dich nicht mehr so viel von Unwichtigem treiben lässt. Ganz können wir es kaum umsetzen. Also ich hätte fast gesagt, du lässt dich nicht mehr von Unwichtigem treiben, aber das wird wahrscheinlich unrealistisch. Aber weniger. Man kann auch arbeiten daran. Und das wünsche ich uns, dass wir als Berufene leben. Und dort sagt der Josua etwas Wichtiges. Er fängt an, ich aber und mein Haus. Ich, er fängt mit ich an. Er geht mit einem Beispiel voraus. Und dann erst nimmt er sein Haus mit. Das heisst, Erneuerung muss zuerst bei uns passieren. Und dass wir eigentlich nicht können erwarten, dass unser Haus, unser Zuhause sich verändert, wenn ich nicht den Anfang mache. Und das müssen sich vor allem Väter und Mütter hinter die Ohren schreiben, dass ihn anfängt. Aber das Gute ist auch Jugendliche, auch Teenager, können sagen, und ich aber, das ich will ich jetzt bei uns sein. Und kann es probieren, ein Zügel zu spielen in der Familie hinein. Weil der springende Punkt ist der, ich kann nicht von meinen Kindern, von meinen Enkeln oder Patenkindern oder irgendwie erwarten, was ich nicht selber habe. Ich sage, ja, macht, das ist gut, macht. Und selber ist ganz anders. Also die Kinder, so schlau sind sie auch noch, dass sie sehen, was ich wirklich meine. Ich zum Beispiel, ich bete jeden Tag für den Tim, also die Joel, unsere Kinder, dass sie mal eine tiefe Liebe haben zu Jesus. Das ist für mich so wichtig. Das ist wie der Schlüssel zu allem. Wenn die tiefe Liebe da ist, dann muss man ihnen vieles gar nicht mehr sagen, was alle sollen machen, dann kommt es automatisch. Aber das bete ich für die tiefe Liebe. Ich bete auch, dass Jesus ihnen hilft, Beziehung zu pflegen, zu Jesus ganz hoch zu setzen in der Prioritätenliste. Weil das auch so ein Schlüssel ist. Und ich bete, dass sie opferbereit sind, aus einer Dankbarkeit heraus für Jesus. Opferbereit. Einfach, weil sie dankbar sind. Nicht, weil sie müssten oder weil es einen Druck gibt. Ich bete, dass sie ein Nein haben zu Sünde und zu Sucht. Dass sie sehen, das ist nichts, das bringt es einfach nicht. Dass sie das selber erkennen. Und ich bete übrigens auch schon jetzt, jeden Tag, dass sie sich mal von Jesus leiten lassen im Blick auf die Partnerwahl. Kann man nie genug früh anfangen. Das ist so ein wichtiges Thema. Das ist in Klammer bemerkt. Und schaut, all das kann ich doch nicht von meinen Kindern erwarten, wenn ich es mir nicht selber zuoberst auf die Fahne geschrieben habe. Ich kann nicht erwarten, dass sie die Werte mal annehmen, wenn ich sie nicht selber probiere zu leben und mir wichtig sind. So wie wir unser Leben führen, so wie ich Beziehung zu Jesus pflege, so, das hat weitreichende Konsequenzen. Und darum ist es wichtig, wie rede ich? Was tue ich? Betet mir als Familie für Außenstehende, ringet mir darum, dass sie zum Glauben kommen. Das wird euch brutal prägen. Wenn sie sehen, hey, das sollte man, also das macht man, das ist wichtig. Ihr habt dann eine Richtlinie geben, das macht man. Nicht, weil ihr das sagt, sondern sie sehen es. Oder setzen wir uns ein in der Gemeinde, auch wenn es zu viel ist. Oder sagen wir, ja, das mach nicht mehr, das ist mir zu viel. Wo setze ich, oder was ist mir wichtig in meinem Leben? Wo setze ich Prioritäten? Oder sehen auch die Kinder in den Familien, dass wir ein Anliegen haben für die Gemeinde, dass die Gemeinde sich gesund entwickelt. Und ja, ich denke auch wichtig ist, dass die Kinder in der Familie sehen, man redet jetzt nicht darüber, ja, wenn man jetzt heute in Gottesdienst geht oder nicht, was denken ihr, ja, es ist vielleicht ein bisschen müde, ist erspart worden, sondern dass sie mich sehen, Gemeinde ist keine Option. Gemeinde ist das Leben. Natürlich fehlt mir mal, logisch. Aber wenn es dann so immer wieder verhandelt wird, oder? Ja, sollen wir nicht. Und das ist eines der schlimmsten Sachen, die man dem Kind kann vermitteln kann. Weil sie dann selber denkt, ja, ich kann wählen. Es bezieht sich auch auf andere Gefäße, oder? Von der Gemeinde. Und darum ist es so wertvoll, wenn wir in einer Selbstverständlichkeit, nicht einen Druck und so, sondern eine Selbstverständlichkeit probiert zu vermitteln. Hey, das ist etwas Tolles, das wollte ich sicher nicht verpassen. Das ist mal die eine Seite, oder? Und die andere wäre, hey, du musst, wir müssen, sonst aber, das ist nicht gut, sonst, oder? Ja, warum nicht gut? Ah, schlechtes Gewissen, was denken die anderen? Hey, ich will doch Jesus nicht verpassen, mit anderen Worten. Also einfach, wie prägen wir unsere Familien? Und stell dir mal vor, wenn wir über Jahre so prägen, es gibt eine tolle Prägung. Und wenn wir es umgekehrt machen, gibt es nicht so eine gute Prägung. Und Eltern, Grosseltern oder auch Göttis und Gottis haben einen grossen Einfluss darauf, was Kinder über Jesus denken, was Kinder über Gemeinde denken und über den Glauben ganz allgemein. Darum fängt der Glaube die Heim an. Ich weiss von einem Ehepaar, die haben treu und ausdauernd für ihre Kinder und auch ihre Enkel gebetet. Meist, sie sind jeden Tag miteinander sogar auf die Knie. Das ist noch ein bisschen, hat man früher noch ein bisschen mehr gemacht. Haben wir auch heute noch natürlich. Das ist auch heute noch gut. Ich mache das manchmal auch. Aber für sie war das wie ein Inbegriff gewesen. Beten gehst du auf die Knie. Vielleicht müsste man das wieder neu einführen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben sie das gemacht. Und sie haben eben gebetet für ihre Nachkommen. Sie haben versucht, ihren Kindern die Liebe zu Jesus zu vermitteln und die Liebe zur Gemeinde. Und von diesen beiden einfachen Leutlis sind mehrere Vollzeiter, also Kinder, sind Vollzeiter geworden, von sechs, mindestens drei weiss ich. Und sogar Enkel sind in Mission und voll Pastoren geworden. Und das sind so einfache Leute gewesen. Die haben nicht studiert, die sind keine Theologen gewesen. Und trotzdem haben sie so Segensspuren hinterlassen. Weil sie sich entschieden haben, unser Haus soll Jesus dienen. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder einen Glauben mal haben, wo ihre Entscheidungen beeinflussen, die grundlegenden, die wichtigen Entscheidungen, dann fängt es bei uns an. Ich meine, wir können ihre Entscheidungen nicht abnehmen, die müssen selber treffen. Aber wir können sie probieren vorzubereiten. Und darum fängt es bei jedem persönlich an. Wisst ihr, wer den grössten Einfluss auf eure Kinder hat? Es ist nicht der Pastor, sowieso nicht. Wenn schon die Sonntagsschulleiter oder die Jungschulleiter, aber die sind es auch nicht. Sondern es ist Mutter und Vater mit Abstand. Es hat auch Umfragen gegeben, wo man gesehen hat, dass Mütter und Väter 2 bis 3 Mal mehr Einfluss haben als jedes Gemeindeprogramm. Als beste Gemeindeprogramm. Oft denken wir, ja, dass die Gemeinde für die Glaubenserziehung der Kinder zuständig ist und dann bringen wir Kind am Sonntag geben sie ab oder am Samstag. Und das finde ich mal gut, finde ich sehr gut. Ich wünschte mir, es würden die einen noch ein bisschen mehr machen. Ganz offen. Aber wenn man denkt, ja, das sind Fachleute, die machen es dann, dann sind wir auf dem Holzweg. Weil viel der grössere Einfluss, viel mehr Zeit verbringen die Eltern mit den Kindern. Und wir als Gemeinde verstehen es als Partner der Eltern. Aber die Verantwortung haben die Eltern, ganz klar. Ihr müsst euer Kind im Glauben erziehen, in der Verantwortung von Jesus. Ihr seid herausgefordert, die Verantwortung wahrzunehmen und den Glauben vorzuleben. Der Christian Smith, der hat mal gesagt, eine umfassende Forschung zeigt, der wichtigste Einfluss bei der Prägung des religiösen Lebens junger Leute ist das religiöse Leben, das ihnen von ihren Eltern gezeigt und gelehrt wird. Wort und Tat. Das ist der grösste Einfluss. Und das ist uns oft gar nicht bewusst. Ob wir wollen oder nicht. Die Erwachsenen sind Vorbilder für die nachfolgenden Generationen. Und klar, die Eltern am meisten, aber nicht nur die Eltern. Wirklich nicht nur. Auch die älteren Geschwister zum Beispiel. Oder Großeltern. Oder Göttis und Gottis. Oder die Leute in der Gemeinde, die Kinder auch sehen. Der Tim zum Beispiel, der hat schon etwa mal von Leuten geredet. Und ich dachte, wo kennst du den? Klar. Oder von der Gemeinde. Der lernt auch mit anderen Leuten, also lernt andere kennen, auch zum Teil Leute von euch. Und das hat einen Einfluss. Also die Kinder sind sehr aufnahmefähig. Und darum ist es wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Und ich möchte euch fragen, hast du die Entscheidung schon mal getroffen, dass du willst Jesus dienen mit deinem Leben? Als Familienvater, als Mutter, als Grosseltern, als grosse Brüder, grosse Schwester, haben wir das schon mal bewusst gesagt, ich will Jesus dienen. Und vor allem haben wir auch mal als Familie eine Entscheidung getroffen, dass wir eine Familie sein wollen, wo Jesus dient. Vielleicht sogar miteinander. Das wäre vielleicht mal etwas, ein bisschen zusammenhöckeln und die Predigt verarbeiten. Ich kann mal sagen, was nicht gut war. Aber wir sagen, du, was wollen wir das nicht mal machen? Wollen wir nicht uns mal, und dann können wir zusammen beten und sagen, wir wollen als Familie sein, wo Jesus dient und sich dann gegenseitig helfen, was jetzt das könnte bedeuten, ganz konkret. Und schaut, die gute Nachricht ist jetzt die, es ist nicht spät. Klar, für die einen denkt, ja, die Kinder sind schon draussen und so. Natürlich ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, aber man kann auch jetzt noch anfangen, man kann auch später anfangen. Und vielleicht schaut der Einzelne zurück und sagt, du, ich habe ja so viel versagt. Ich habe wirklich versagt und ich habe die Verantwortung vielleicht nicht wahrgenommen. Und Jesus vergibt. Und es ist sogar gut, wenn man es vielleicht bewusst vor Jesus bringt. So Versäumnissünde. Und Jesus vergibt uns das. Und wir können es ablegen, man kann es nicht mehr ändern. Man kann es effektiv nicht mehr ändern, es ist passiert. Und dann kann man sagen, und jetzt ist es weg, ich muss nicht mehr dem umstudieren. Vielleicht kann man es den Kindern sogar noch direkt mal sagen, du, es tut mir leid, wo das und das war, aber dann muss wirklich sich nicht mehr kaputt machen an dem. Gott ist ein Gott für eine zweite Chance, das ist das Wunderbare. Und ich möchte euch ermutigen, sprecht die Entscheidung mal aus. Vielleicht gerade heute Morgen in einem Gebet. Ich möchte nachher auch ein lautes Gebet vorbeten und ihr, die das wollt, könnt einfach laut nachbeten. Trifft doch die Entscheidung. Und das kann starke Auswirkungen haben auf die nachkommenden Generationen. Vielleicht bist du noch ledig jetzt. Und es kann jetzt schon Auswirkungen haben auf deine Enkel. Oder, viel, ja, oder was es auch ist. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Was ich jetzt mache in meinem Leben, kann entweder in die Richtung gehen oder in die andere. Und das nicht kann, es wird. Vielleicht habe ich mal Enkel, die Jesus ganz fest lieb haben, weil ich jetzt es auch probiere umzusetzen. Und weil ich das nicht ernst nehme, bin ich vielleicht gläubig, aber vielleicht haben meine Enkel mal wie Mühe. Und vielleicht haben einige von euch schon gedacht, wieso bin ich eigentlich zum Glauben gekommen? Und vielleicht sind es ja eure Großeltern gewesen, die für euch gebetet haben oder die etwas vorgelebt haben. Also die Entscheidung, Gott zu dienen, ist der zweite Schlüssel zur Erneuerung vom Haus. Und der dritte Schlüssel, das ist noch eher ein kurzer dann, da geht es darum, bleiben. Bleiben in dieser Entscheidung. Ich lese noch drei Verse ab Vers 25. Und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in Sichem fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sagte zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen uns sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Der Josua hat einen grossen Stein aufgerichtet. Also eine Art wie ein Denkmal, ein Mahnmal fürs Volk. Immer wenn sie den Stein neben dem Heiligtum gesehen haben, haben sie gewusst, oh ja, wir haben uns entschieden. Und haben wieder vielleicht sich ein bisschen da ausgerichtet. Sie haben sich da entschieden. Und ich glaube, auch für uns kann es eine Hilfe sein, wenn wir die Entscheidung mit einem Zeichen untermalen, mit einem Erinnerungszeichen, dass wir als Familien, als Ehepaar, Einzelpersonen gesagt haben, wir, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich glaube sogar, dass wir es sogar brauchen. So eine Erinnerungshilfe. Und auch, wir brauchen auch gegenseitige Ermutigung. Wissen wir, wenn der Entscheid fehlen, dann haben wir sofort Probleme, haben wir Puff im Haus. Zoff, weil der Teufel uns anfechten will. Er will das zurückziehen, der hat gar keine Freude an dem. Und darum brauchen wir Hilfe und eine Erinnerung. Und darum brauchen wir gegenseitige Unterstützung. Ich möchte kurz zusammenfassen. Lebenshäuser brauchen immer Erneuerung. Immer wieder neu. Und es fängt an mit der Erinnerung, wer Gott ist. Was er in meinem Leben gemacht hat. Und wo er her will und wo er hergeht mit mir. Und dann haben wir gehört, dass wir immer wieder neu von dieser Entscheidung stehen. Wem will ich dienen? Jemandem diene ich immer. Ich kann nicht niemandem dienen. Die Frage ist jetzt eigentlich, diene ich Götzen oder diene ich dem einzig wahren Gott, der die Welt erschaffen hat? Und die Entscheidung, die hat Auswirkungen auf unsere Kinder, auf unsere Nachkommen, auf unsere Geschwister, vielleicht sogar umgekehrt, auf die Eltern vielleicht auch. Kann auch sein. Und darum wollen wir doch Menschen werden, die bewusst Segensspuren hinterlassen wollen. Und es langt es aber nicht, nur die Entscheidung zu treffen, wir müssen dabei bleiben. Und der Josua hat das gewusst und darum einen grossen Stein als Zeuge aufgerichtet. Und auch uns kann ein Stein als Zeuge dienen, der uns erinnert, ich habe die Entscheidung getroffen. Und ich möchte jetzt das Entscheidungsgebet, so wie es Josua-Gebet, mal laut beten. Und wo ich dann ausdrücke, ich oder wir wollen dem Herrn dienen. Auch mit unseren Schwächen und einfach ja, richtig ausdrücken wollen gehen mit Gott. Wir sagen dann nicht, wir machen alles richtig. Und ich möchte einfach, ja, ich möchte dich einladen, bet doch mit. Bet mit. Vielleicht sagst du, ich habe das noch nie bewusst ausgesprochen und ich will das, dann mach es doch. Und vielleicht ist es wie eine Erneuerung von dem, dass du sagst, ich will mich Gott unterstellen. Er soll mich brauchen. Das ist wie eine Hingabe. Ich möchte jetzt beten, du hast Satz für Satz beten. Und ich fände es schön, wenn ihr würdet einfach, die das möchten, einfach laut mitbetet. Und ich fände es auch schön, wenn ihr dazu aufstehen würdet. Dann werden wir stillen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du dich um mich sorgst. Danke, dass du dich um mich sorgst. Und bitte hilf mir, dass ich mich im Alltag mehr daran erinnere. Bitte hilf mir, dass ich mich im Alltag mehr daran erinnere, was du für mich gemacht hast und immer wieder machst. Was du für mich gemacht hast und immer wieder machst. Hilf mir, Prioritäten besser zu setzen. Hilf mir, Prioritäten besser zu setzen. Herr, und ich möchte dir heute sagen, ich entscheide mich für dich. Ich aber und mein Haus, wir wollen dir dienen. Wir wollen dir dienen mit unserem Leben. Mit dir dienen mit unserem Leben. Als Einzelpersonen, als Ehepaar und als Familie. Hilf uns dabei. Und zeige uns, was das im Alltag heisst. Und hilf uns, an dem Entscheid festzuheben. Amen.